Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen, lieber zweiter Gottesdienst. Geht's euch gut? Ja, ein bisschen, zwei, drei Leute. Sehr schön. Ist ja schon Mittagszeit, jetzt aber nicht schlimm. Ich freue mich auf den Gottesdienst mit euch. Vielen Dank an die Band. Das ist cool, mit euch Lobpreis machen zu dürfen. Es gibt so ein paar Lieder, die haben so ein bisschen ein Feeling von Stadion. Und das ist großer Gott. Ist so ein bisschen wie im Stadion. Von dem her cool, vielen Dank euch. Wo ich auch sehr gerne Lobpreis mache, was auch sehr cool ist, ist die Pfingstjugendkonferenz. Wer von euch war schon mal auf der PFIUCO, Pfingstjugendkonferenz? Mal Hand hoch. Ein, zwei Leute sind das. Das ist, Veit war auch mal da. Schön. Genau. Im ersten Gottesdienst hat man an der Haarfarbe der Leute, die sich gemeldet hat, gesehen, dass die PFIUCO gibt es schon seit 67 Jahren. Die gibt es schon ein paar Tage länger. Ich habe mal ein Foto mitgebracht von, ich glaube, das ist 15, 16 Jahre her. Mein Foto von der PFIUCO. Hier. Damals noch in der Bustenhalle. Wer war von euch in der Bustenhalle mal auf der PFIUCO? Ha? Doch, auch viele. Schön, genau. Damals, glaube ich, 2003, wann das war, Jesus begegnen und folgen. Dann habe ich ein Foto gesehen, da bin ich drüber gestolpert von zwei Leuten, die PFIUCO sehr stark geprägt haben, jahrelang mitgearbeitet haben. Und zwar sind das die zwei Leute hier. Veit Glasberg und Karl-Heinz Groß. Genau, Veit, wie viele Jahre warst du auf PFIUCO? Mitgearbeitet? 12 Jahre, 11 Jahre? 15, Wahnsinn. Aber es gibt Leute, die schon öfters dabei waren. Stimmt das, Tim? Till? Wie oft war er schon auf der PFIUCO? 18 Mal. Wahnsinn. Genau. Zu euren Jugendjahren, Kinderjahren noch, Tim, damals 2001 war das, glaube ich, PFIUCO. Wir sind dann umgezogen 2011 aus Platzgründen nach Siegen in die Siegerlandhalle. Und hat sich die PFIUCO ein kleines bisschen weiterentwickelt, deswegen sieht sie jetzt so aus. Bisschen größer ist sie geworden, jetzt 2.500 Leute, damals 1.800, 2.000 Leute. Bisschen mehr Bühnensachen, Fearless war das Thema. Oder hier nochmal eins vom letzten Jahr, This is Home, sehr coole PFIUCO gewesen. Und 2014 war das Thema von der PFIUCO, weiß das noch jemand? 2014? Alter, großherrlich Gott, wenn ich Geld hätte, würde ich das jetzt schenken, aber ich habe nicht viel. Von dem her, im Herzen, sehr gut. Großherrlich Gott. Wer war Prediger? Ulrich Neuenhausen war Prediger, damals zum Thema Großherrlich Gott. Und noch so ein anderer Prediger aus München, Tobias Teichen, so heißt er. Kennt keiner, ist egal, nicht wichtig, der Typ. Genau, Tobias Teichen war noch da, damals. Und der Uli Neuenhausen hat gepredigt zum Thema Großherrlich Gott über Epheser 2. Epheser 2, da geht es darum, vom Tod zum Leben. Durch Christus sind wir von unserem Tod zum geistlichen Leben gekommen. Und wir haben das illustriert damals mit, weiß noch jemand, was wir eingesetzt haben? Ein Sarg, sehr gut, genau. Wir haben einen Sarg gebastelt, bauen lassen. Ulrich Neuenhausen hat gepredigt. Wir haben sogar das Infutter original aus dem Sarg vom Uwe Pfingst besorgt. Und es ging symbolisch um Tod und Leben. Und ich durfte an dem Abend nach der Predigt vom Uli einen evangelistischen Aufruf machen und durfte quasi die Jugendlichen, die Jesus annehmen wollten, herausfordern, symbolisch durch den Sarg zu gehen zum Kreuz, also quasi vom Tod, den geistlichen Tod hinter sich zu lassen, zum Kreuz, zum Leben, zu Jesus. Und das war echt ein sehr starker Abend. Circa 70 Jugendliche haben sich für Jesus entschieden. Jeder Einzelne ist ein Wunder. Wenn Jesus Menschenherzen anrührt und sich Menschen bekehren, das ist der Wahnsinn. Und das durfte ich damals miterleben, war ein sehr starker Abend, war ein geistlich tiefer Abend, war aber auch herausfordernd im Vorhinein, wie das alles zusammengefügt werden musste dann mit dem Aufruf. Aber es war cool. Es war wirklich eins meiner geistlichen Highlights, so Menschen, die dann durch diesen Sarg gelaufen hin zum Kreuz und Jesus angenommen haben. Kennst du solche Phasen? Solche geistlichen Highlights, wo es echt cool läuft, wo du quasi auf der Welle surfst. Die Jünger, die haben ja damals mit Jesus 3 Jahre lang ganz unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Die hatten Phasen, das waren richtige geistliche Highlights. Zum Beispiel eins war die Speisung der 5000. Speisung der 5000 steht in Matthäus 14. Jesus war unterwegs, ihr kennt die Story, ist in eine einsame Gegend gelaufen mit seinen Buddies, also mit seinen Jüngern, und war im Endeffekt dort und ganz viele Leute kamen. 5000 Männer, Frauen und Kinder waren mit dabei und Jesus hat geheilt. Das ist der Wahnsinn. Die Bibel ist voll von Heilungswundern, das ist das Coole an der Bibel, dass wir immer wieder viel von Heilung lesen. Und Jesus hat geheilt den ganzen Tag über und abends dann kamen die Jünger so hinten am Rockzipfel, Herr Jesus, Aldi macht gleich zu. Wir müssen die mal wegschicken, wir brauchen was zum Essen. Wir müssen jetzt mal hier Schicht im Schacht machen. Was sagt Jesus darauf zu den Jüngern? Sehr cooler Vers. Warum sollen die Menschen, also warum sollen sie weggehen? Gebt doch ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Ich glaube, es gibt zwei Denkrichtungen oder Möglichkeiten, wie man auf diese Aussage von Jesus reagieren kann. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir Menschen oft mit Aussagen aus der Bibel oder wo Gott in unser Leben hineinspricht, umgehen. Die eine Denkrichtung ist, dass man sich denkt, oh, Jesus, wie sollen wir das machen? 5000 Leute essen, was haben wir? Wir haben nicht viel zu kauen selbst. Dispo-Kredit ist schon wieder aufgebraucht. Wir können jetzt nicht Essen kaufen für so viele Leute. Jesus, das geht nicht. Wir schaffen das nicht. Wir können das nicht machen. Ich glaube, die eine Denkrichtung ist Sorgen und Zweifeln. Hey, wie soll das bitte schön gehen, Jesus? Vielleicht kennst du solche Situationen, wo du denkst, hey, Jesus, wie soll das gehen? Wie soll das klappen auf der Arbeit oder bei Spannungen in der Familie oder wo auch immer? Wie soll das klappen? Ich denke, die andere Möglichkeit, die es gibt, wenn man so starke Aussagen von Jesus in der Bibel liest oder zugesprochen bekommt, ist, dass man sich denkt, naja, Jesus, ja, der Jesus wieder, hat ja auch einen langen Arbeitstag heute gehabt, ne? So viele Menschen geheilt und ist ja auch heiß, dann scheint den ganzen Tag die Sonne aufs Gehirn, da kann auch schon mal die Festplatte ein bisschen überhitzen. Also ganz ehrlich, Jesus, 5000 Leute satt machen, nee, das ist echt ein bisschen unrealistisch, das funktioniert nicht, das ist nicht dran. Das ist nicht dran für mich. Nee, das ist nicht passend, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass auch ich oft, wenn ich irgendwelche Aussagen höre, denke, hey, nee, das ist jetzt nicht so wichtig, das kann ich jetzt nicht umsetzen, das ist jetzt nicht passend. Man versucht mit gesundem Realismus zu sagen, nee, das war damals so, aber das funktioniert nicht mehr so. Ich erlebe immer wieder, dass ich merke, hey, wie und lasse ich mich überhaupt herausfordern von Jesus? Und glaube ich dem, was er mir sagt, wo er mich wirklich herausfordert? Und Jesus macht das hier ganz bewusst. Jesus wird wirklich aktiv und sagt, hey, kommt, Jünger, macht mal mit hier. Was habt ihr? Was könnt ihr mitbringen? Was könnt ihr einbringen? Was bringen die Jünger dann? Ihr kennt die Geschichte. Was bringen sie zum, es gibt was zum Essen? Kein Döner. 2 Fische und 5 Brote. Genau, 2 Fische und 5 Brote, das ist nicht viel, was die Jünger bringen. Aber das Geniale ist, dass Jesus was Großes daraus macht. Und ich bin ja ursprünglich mal Ingenieur, das heißt, ich habe mir mal Zeit und Mühe genommen und habe mal eine mathematische Formel aufgestellt, um herauszufinden, wie oft man diese 5 Brote trennen muss, damit 5000 Leute satt werden. Also ich habe mir mal überlegt, okay, 5 Brote, 5000 Leute, wie muss man das teilen, wie viele Stückchen? Das sind ungefähr 974 Stücke, die man da teilen muss. Also ganz viel. Das sind im Endeffekt viel zu viel. Also es ist unrealistisch, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, was Jesus hier vorhat. Aber Jesus sagt, nein, bringt alles, bringt das, was ihr habt. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, ob du auch solche Situationen erlebst in deinem Leben, wo du das bringst, was Jesus, wo du das bringst, was du hast, und Jesus macht das draus, was er will, und es ist was Großes. Und ich bete sehr gerne und sehr oft, wenn wir, egal ob eine riesen Fiuko oder eine kleine Teambesprechung machen als Jumis, bete ich sehr oft darum, Herr Jesus, wir bringen dir die 2 Fische und 5 Brote, die wir haben. Das ist nicht viel. aber du kannst Großes daraus tun, bitte schenke das. Und das ist das Geniale bei Jesus, dass er was Großes draus macht. Er macht 5000 Leute satt. Er macht 5000 Leute satt, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Und ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag Abend hier war. Wir hatten abends so einen sehr coolen Lobpreis- und Gebetsabend. Und ich weiß nicht, wie es Jana und Rudi und die anderen, die das vorbereitet haben, ging. Ich glaube, vieles war cool, war positiv, war herausfordernd, aber auch manches. War vielleicht auch manches umfochten. Aber alle, die da waren, haben, glaube ich, erlebt, es war wirklich ein geistlich sehr, sehr starker Abend. Und es war was, wo Gott wirklich was ganz Tolles draus gemacht hat. In Matthäus 14 geht es dann weiter, und zwar damit, dass Jesus seine Homies, die Jünger, ins Boot schickt, sagt, hey, okay, komm, fahrt schon mal rüber über den See, ich werde euch dann gleich, oder ich werde nachkommen, und ich will jetzt erstmal die Leute verabschieden, diese Leute wirklich wieder aussenden, nach Hause schicken, fahrt ihr schon mal voraus. Und die Jünger steigen in das Boot ein und sind dann auf diesem See unterwegs, und dann kommt ein Sturm, ein richtig, richtig großer Sturm. Und der Sturm hat den Jüngern wirklich zu schaffen gemacht. Und da möchte ich mit euch jetzt hier nochmal genau in den Text reinspringen. Und zwar Matthäus 14, ab Vers 24. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass heute Morgen hier Leute sitzen, die einen Lebenssturm vielleicht gerade erleben, die in ihrem Leben Situationen erleben, die mehr als herausfordernd sind. Vielleicht im privaten Kontext, in der Familie, vielleicht im beruflichen Kontext, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Situationen, wo du merkst, hey, da habe ich es nicht mehr unter Kontrolle. Da bist du auch am Rudern und am Rudern und am Rudern, um dein Boot gerade noch so über Wasser zu halten. Vielleicht Situationen in deiner Ehe, Situationen in deiner Familie, Situation, wo du dir wirklich Veränderungen wünschst und denkst, hey, ich wünsche mir, dass hier endlich vielleicht auch Heilung passiert oder andere Themen. Und irgendwie verändert sich nichts. Ich glaube, wenn das der Fall ist, dann hast du Fragen im Kopf, die ich immer wieder im Kopf habe. Fragen wie, Jesus, ich will mich echt auf dich ausrichten und bitte dich um Hilfe. Aber warum hilfst du nicht? Warum greifst du scheinbar, so wie ich es jetzt gerade hier erlebe oder merke, greifst du nicht ein? Warum ist das so? Und vielleicht fragst du dich dann irgendwann auch, ey, Jesus, ich bete so viel. Warum antwortest du nicht? Und vielleicht kommst du sogar an den Punkt, dass du denkst, Jesus, wo bist du eigentlich? Ich kenne diese Fragen sehr gut. Und möchte eine Geschichte erzählen, die auch 2014 sich ereignet hat bei mir. Und zwar wissen vielleicht manche von euch, dass ich im linken Knie schon seit vielen, vielen Jahren Knorpelschäden habe. Ich habe früher mal Fußball gespielt, leidenschaftlich, aber nicht so gut. Egal, ich habe dann einen Kreuzbandriss gehabt leider und musste dann Schrauben rausmachen lassen in meinem Knie. Und dabei sind Knorpelschäden diagnostiziert worden. Und musste dann 12 Wochen mit Krücken rumspringen und alles Mögliche. Und diese Knorpelschäden habe ich immer noch und habe Probleme, brennen im Knie hinten drin. Und 2014, ein paar Monate nach der richtig starken, hammercoolen Fiuco, war ich mit meinen Jungs unterwegs und die haben so einen Riesenberg an Spielzeug auf den Teppich ausgeleert. Und ich habe mich dann zum Aufräumen hingekniet und wollte das ganze Zeug wieder aufräumen. Und in dem Moment habe ich so einen richtig krassen, starken Schmerz in meinem linken Knie gespürt. Und in dem Moment schob sich so fingernagelgroß was aus meinem Kniespalt raus. Das sah ungefähr so aus, so rausgedrückt. Und ich dachte mir, Benny, du bist kein orthopädischer Facharzt. aber das könnte nicht gesund sein eventuell. Und das war auch der Fall dann. Ich hatte dann eingeklemmten Meniskus und richtig Schmerzen, konnte nicht mehr auftreten. Und 2 Tage und ein MRT später habe ich dann die Gewissheit, okay, eingeklemmter Meniskus, Korbhenkelriss und ich musste wieder unters Messer. Bin operiert worden und nach der OP sagte der Arzt, ja, mein Verdacht ist, hat sich bestätigt, Sie haben nicht nur 2 bis 3 Knorpelschäden, Sie haben 5 Knorpelschäden im Knie an mehreren Stellen. Und da müsste man, ja, es eilt nicht Wochen, aber müsste man die nächsten Monate, nächstes Jahr schon mal ran. Da müsste man was machen, Knorpeltransplantation, Mikrofrakturierung, 10 Wochen Krücken, ein Vierteljahr krankgeschrieben sein, Physiotherapie, 1 Jahr lang Riesenaufwand mit, ja, 50-50 Chancen, dass das bringt. Weil ich hatte so eine OP 2005 schon mal bei diesen 2 Stellen und da haben sich manche etwas verbessert, aber manche wurden auch schlechter. Und dann liegt man dann da im Krankenhaus und kriegt diese Diagnose und denkt sich, ja, Gott, was denke ich jetzt eigentlich? Was willst du mir sagen? Ich bin jung, Mitte 30, Familienvater von 2 verrückten Jungs, arbeite mit Jugendlichen, wo Sport machen immer gut ist oder gut wäre. Hätte es nicht jedenfalls bei 2 belassen können? Keine Ahnung, ob man das überhaupt so sagen darf, aber hey, Jesus, warum ist das jetzt so? Willst du mir was sagen oder woran liegt das? Und ich habe gemerkt, hey, ich habe auf so eine Knie-OP echt keinen Bock. Ich habe keine Lust, das Ganze jetzt so schnell anzugehen. Ich habe keine Lust, das ganze Thema irgendwie übers Knie zu brechen. Also das jetzt, ja, schnell zu machen und habe da mit meiner Frau darüber gesprochen und wir konnten uns das nicht vorstellen, diese große OP jetzt wie 2005 wieder zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich Angst habe vor so einer OP, aber ich weiß, dass ich Angst habe nach die Wochen und Monate danach, dass ich Sorgen habe. Gibt es einen zu spät bei dem Knie, dass ich Sorgen habe, hey, wann muss man da was machen, wann nicht? Und ich mache mir, ja, ich bin immer noch fähig zu arbeiten zu gehen. Ich habe ab und zu ein Brennen im Knie, aber kann normal zur Arbeit laufen, kann stehen, kann gehen. Von dem her, keine Ahnung, irgendwie schiebe ich diese Sache so ein bisschen vor mich her. Das Interessante ist, dass in dieser herausfordernden Phase, die die Jünger erleben, Petrus dann sagt, hey Jesus, wenn du hier bist, dann will ich wirklich Vertrauen und Mut schöpfen. Dann will ich sogar, und das ist bescheuert, will ich sogar zu dir hinlaufen, übers Wasser. Und ich denke, wir kennen diese Story schon alle und irgendwie ist das nichts Neues für uns, weil wir auch schon, keine Ahnung, 100 Mal im Kindergottesdienst mit Wachsmalstiften das ausgemalt haben, das Bild. Aber das ist krass, dass Jesus hier übers Wasser geht. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich hier über die Luft laufen kann, so ein bisschen, aber es klappt, es funktioniert nicht. Aber es ist krass, dass Petrus hier über dem Wasser laufen kann, hin zu Jesus. Und ihr kennt die Story, sein Glaube, verständlicherweise, hält nicht so lange durch. Er sackt ein, er säuft halb ab, aber Jesus packt ihn, zieht ihn hoch und zieht ihn zurück ins Boot. Zieht ihn zurück ins Boot und dann herrscht Stille. Der Sturm hat sich gelegt. Ich glaube, die Jünger hatten alle die Kinnlade unten und waren erstaunt. Und dann kommt der markante Vers in diesem Text. Und das ist Vers 33. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Matthäus 14, 33 ist die erste Stelle im Neuen Testament, wo alle Jünger bekennen, wer Jesus wirklich ist, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus Christus ist der Teil geworden, also Jesus Christus ist quasi der Teil von Gott, der auf die Erde kam, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. 2. Korinther 5 ist das, glaube ich, Vers 19. Gott kam auf die Welt in Jesus Christus, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Jesus Christus kam auf die Welt, ist geboren worden in dem Stall und starb am Kreuz, damit ich leben kann. Jesus kam auf die Erde, damit wir leben können. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen für deine und meine Schuld. Er hat gezahlt und das Coole ist, er hat für die Dinge, die schon passiert sind in meinem Leben, gezahlt, aber auch noch den Mist, der wahrscheinlich passieren wird in meinem Leben. Auch für den hat er gezahlt. Jesus Christus ist für meine und für deine Schuld gestorben. Er ist der Erlöser. Und es ist so schön zu wissen, zu singen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Jesus Christus derjenige ist, der in meinen Höhen und in meinen Tiefen, in meinen Lebensstürmen wirklich bei mir ist. Und mir zuspricht, fass Mut, ich bin's, fürchte dich nicht. Fass Mut, ich bin's, fürchte dich nicht, Benny. Fass Mut, ich bin's, fürchte dich auch wegen deinem Knie nicht. Und er sagt auch dir heute Morgen, fass Mut, ich bin's, fürchte dich nicht. Wir Jumis machen alle paar Wochen mal einen Stilletag. Das heißt, wir gehen nicht ins Büro, ins Forum Wiedenes, sondern wir gehen irgendwo anders dahin, wo ein stiller Ort ist und beten dann da, schreiben Dinge auf, reflektieren unsere Arbeit, hören auf Gottes Stimme, was er uns sagen will für unsere Arbeit, für mein persönliches Leben. Und bei diesen Stille- und Reflexionstagen schreibe ich mir immer viel auf über mein Leben, was läuft gut und auch ganz viel, was läuft nicht so gut. Wo habe ich Fragen, wo habe ich Zweifel, wo habe ich Erfolge mit Jesus feiern dürfen, wo habe ich Angst vor Dingen, da bete ich ganz viel. Und an diesen Stille- und Reflexionstagen schreibe ich ganz viel auf in so ein digitales Tagebuch. Mein halbes Leben steht da drin, über 100 Seiten sind da schon drin. Und ich habe ein paar Wochen nach dieser OP und nach dieser Geschichte mit meinem Knie habe ich was in dieses Tagebuch reingeschrieben, was ich euch gerne vorlesen möchte. Was mein Glaube an Jesus angeht, so kann ich das Ganze mit dem Knie noch nicht wirklich ganz einordnen. Heute, 2 Wochen nach der OP, ist das Ganze aber kein Thema mehr, was mich jeden Tag und stündlich beschäftigt. In meinen Gedanken ergibt sich aktuell aber keine wirkliche Spannung, was meinen Glauben oder mein Gottesbild angeht. Gott wusste, was passiert und er hat einen guten Plan für mein Leben. Ob dieser Plan grundsätzlich mit einem gesunden oder kaputten Knie gedacht ist, weiß ich nicht. Und ob mit einer übernatürlichen Heilung oder einer OP mit längerer Krankheitsphase, weiß ich auch nicht. Natürlich wünsche ich mir Heilung und ich glaube ganz fest, dass Jesus mein Knie heilen kann. Leider weiß ich nur nicht, ob er es tut oder ob er es nicht tut. Aber ich will dafür intensiv beten. Das Ganze soll aber nicht zwischen mir und Jesus stehen, sondern ich will mich bewusst dafür entscheiden, dass mich all diese Themen, auch dieses Knie, mich näher zu Jesus bringt. Und dann habe ich noch ein Gebet aufgeschrieben. Jesus, danke, dass du mich liebst und für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du für meine Schuld gelitten hast, viel größere Schmerzen wie mein Knie, gelitten hast und ich durch deinen Tod errettet bin. Du wusstest, wie es mit meinem Knie aussieht und was alles kaputt ist. Jesus, ich verspreche dir, dass ich vielleicht ein kommendes Leiden und eine kommende OP, ob nun erfolgreich oder nicht so sehr, dass das sich nicht zwischen mich und dich irgendwie drängen darf oder stellen darf. Ich gehöre dir ganz und somit auch mein Körper und meine Knie. Ich will nicht an ihnen festhalten und will kein Recht auf eine Gesundheit einfordern. Nichts, auch keine kaputten Knie sollen mich von dir wegbringen. Jesus, bitte behüte mein Herz. Ich will immer hundertprozentig an dich glauben. Bitte hilf, wenn nötig, meinem Unglauben. Danke, dass du ein guter und liebender Gott bist. Ich vertraue dir. Amen. Stilletag am 15.12.2014 im Stilleraum Wohnheim 2 Forum Wiedenest. Ich möchte, dass, egal wie es mit meinen Knien weitergeht, und momentan habe ich immer wieder ein Brennen im Knie, täglich, aber bin nicht so krass eingeschränkt, aber wenn es sich auch negativ entwickeln würde, aber natürlich auch, wenn es übernatürlich besser werden würde, oder durch eine OP. Ich will nicht, dass irgendwas mit meinen Knien oder andere Sorgen, Nöte und Ängste sich zwischen mich und Jesus stellen. Ich will ihm ganz vertrauen mit allem, was ich habe. Ich will ihm ganz vertrauen, weil er derjenige ist, der mein Leben lebenswert macht. Weil er derjenige ist, der mein Leben nicht nur bereichert, sondern überreich geschenkt hat. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du in so einem Lebenssturm steckst oder ob vielleicht ein Highlight du gerade mit Jesus erlebst, ob es cool vorangeht oder ob du wirklich eher merkst, Herr Jesus, nee, es ist so zäh, es ist so schwierig, es ist so herausfordernd und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Und meine Botschaft heute Morgen ist eine ganz einfache, ein einziger Punkt. Meine Botschaft heute Morgen für mich und für dich ist, dass ich dir wünsche, dass du noch viel mehr erkennst, wer Jesus wirklich für dich ist, was Jesus wirklich für dich getan hat, dass Jesus für all den Mist in deinem und in meinem Leben gestorben ist und dass er derjenige ist, der dein Leben überreich verändert hat, dass er dir ein gutes Leben, ein ewiges Leben geschenkt hat. Und ich mache dir Mut und ich mache mir Mut, dass ich verstehe, okay, dieser Jesus, der alles für mich gegeben hat und der mein Leben ein Ziel, einen Plan gibt, eine Richtung gibt, dass dieser Jesus auch in meinen Höhen und in meinen Tiefen bei mir ist und dass dieser Jesus auch bei dir in deinen Höhen und in deinen Tiefen bei dir ist. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr verstehen, was Jesus Christus für uns getan hat und dass ich noch viel mehr verstehe, dass dieser Jesus nicht tot ist, nicht irgendwo im Himmel, sondern dass er hier ist, mitten unter uns und dass er vor allem, wenn du ihn angenommen hast, in deinem Herzen ist, dass er in dir lebt. Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist in dir drin und lebt in dir. Und diesem Jesus dürfen wir vertrauen. Vielleicht erlebst du gerade solche Situationen, die herausfordernd sind. Lebensstürme, Sorgen, Nöte, Ängste in deinem privaten Umfeld. Vielleicht erlebst du es aber auch hier in der Gemeinde. Wir hatten einen spannenden Prozess mit Umbaufragen. Wir haben viele andere Prozesse, die anstehen. Veränderungen, die kommen wird. Klärungsbedarf bei manchen Dingen vielleicht. Herausfordernde Themen, die manchmal auch emotional werden können. Vielleicht fordert dich momentan Fragen und Themen hier in der Gemeinde echt heraus. Vielleicht hast du Ängste, Sorgen und Nöte bezüglich manchen Themen. Und ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass wir immer mehr erkennen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der einen guten Plan hat. Und deshalb sagt er zu dir, deshalb sagt er zu mir, fass Mut, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fass Mut, ich bin's, fürchte dich nicht. Jesus zu vertrauen ist nicht einfach. Aber ich wünsche uns, dass wir immer mehr da hineinwachsen. Und ich wünsche uns, dass wir immer mehr ihm Raum geben. Solche Gebete, die ich manchmal formuliere, die kommen nicht aus mir heraus. Die kommen aus Gott in mir, kommen sie. Weil Jesus, der Heilige Geist, in mir mein Herz verändert, weil er mir meine Ängste nimmt, meine Sorgen nimmt oder mir hilft, von den Ängsten manchmal wegzublicken und mehr auf ihn, auf Jesus zu blicken. Fass Mut, ich bin's, fürchte dich nicht, spricht Jesus Christus dir heute Morgen zu. Amen. Wir nehmen uns noch eine kurze Zeit der Stille. Eine Zeit der Stille, wo du ganz persönlich für dich überlegen darfst, okay, erlebst du gerade ein Highlight mit Jesus? Läufst gerade richtig cool in der Schule oder auf der Arbeit oder in deinem Glaubensleben? Dann kannst du dafür Jesus danken und kannst sagen, Jesus, danke, dass es momentan echt cool läuft. Und für alle, die vielleicht manchmal so wie mir Sorgen, Nöte, einen manchmal auch überrollen, Zukunftsfragen, andere Fragen, ja, Konflikte, dann mache ich dir Mut, in der Zeit der Stille jetzt zu Jesus zu kommen, zu sagen, Jesus, so geht's mir darin. Fang damit an, einfach mal Jesus zu sagen, wie geht's dir damit, mit diesen Themen? Was macht das mit dir in deinem Herzen, in deinem Kopf? Und wenn du kannst, dann nutzt die Zeit der Stille einfach, um Jesus zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, ich will dir glauben, hilf meinem Unglauben. Ich will mehr und mehr dir vertrauen, weil du einen guten Plan hast. Eine kurze Zeit der Stille und ich lade dich ein, dass du einfach mit Jesus redest. Und danach bete ich.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.